Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Michael Nast hat darüber sehr erfolgreich geschrieben. Allerdings hieß sein Bestseller Generation beziehungsunfähig. Das Buch löste eine große Diskussion darüber aus, wie liebesfähig eine junge Generation heute überhaupt ist und wurde in 9 Sprachen übersetzt. Jetzt hat Michael Nast wieder geschrieben und zwar über die Lösungen. Er will das Jahr 2021 zum Jahr der Beziehungsfähigkeit machen. In SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete Michael Nast, dass der überraschende Erfolg des Buches ihm sehr viel Geld einbrachte.
Ich habe es nicht rausgehauen. Aber ich muss mal. Also ich habe immer so Freunde, die dann sich damit so ein bisschen auskennen und die sagen, Michael, du musst mal da, du musst da mal mit Aktiengeschichten und so, irgendwelche Sachen. Aber ich kenne mich da halt nicht aus. Ja? Und darum ist es eigentlich jetzt ein bisschen tödlich. Es liegt halt auf dem Sparbuch, auf dem Banken sozusagen. Ja.
Übersetzungen in wie viele Sprachen?
5 oder 6.
Okay.
Aber auch ins halt Asiatische, da bin ich ja besonders stolz drauf. Also in Korea, Taiwan und in Japan.
In Japan?
Ist herrlich. Weil in Japan ist es ein Zweiteiler, weil die so große Schriftzeichen haben, hat mir die Übersetzerin erzählt. Und du blätterst ja immer von hinten nach vorne.
Ich habe ja keine Ahnung, offen gestanden, wie Beziehungen in Asien funktionieren, ob in Taiwan oder Korea oder in Japan. Aber wenn die ein Buch da rausbringen, dann muss es ja irgendwelche Parallelen geben.
Ja, es scheint ein universelles Problem zu sein, irgendwie. Also, sie sind ja auch sehr westlich orientiert. Ja. Die gucken halt natürlich, ist die Jugend da auch so, dass die eher so da zu uns gucken.
Sie hatten ja infolge des Buchs so riesige Hallentouren mit Hunderten von Leuten, die gekommen sind und wissen wollten, wie das alles funktioniert. Fehlt Ihnen das eigentlich jetzt in Corona-Zeiten, dieses Zusammentreffen?
Ja, es ist ganz krass, weil meine letzte Lesung war gestern vor einem Jahr.
Okay.
Und das war auch so, das war in Berlin und da war auch irgendwas mit Unwetter, da war der Sturm Sabine war an dem Tag. Aha. Und da sind irgendwie 100 zahlende Gäste nicht gekommen, da waren auch über 1000 Leute. Das ist schon eine andere Atmosphäre. Ja, also wir machen jetzt für die Buchpremiere, so für die Fans, also die das Buch haben, da liegt so eine Karte bei und die kriegen so eine Digitallesung. Das ist für mich auch zum ersten Mal. Also
Streaming und virtuell.
Genau, aber es ist halt ohne Publikum. Also ich bin schon jemand, ich brauche Reaktionen so vom Publikum, weil es sind ja auch pointierte Texte, da lacht man auch ein bisschen. Ja. Und das ist so ein bisschen komisch, wenn man es nicht hat.
Sie haben mir vor der Sendung kurz gesagt oder angedeutet, dass Corona auch mit Ihnen persönlich was gemacht hat, was so das eigene Leben und das eigene Denken und die eigenen Prioritäten angeht. Was zum Beispiel?
Diese Einschränkungen haben mich gezwungen, mal zurückzutreten von meinem Alltag und mal sich das mal anzugucken, so ein bisschen aus der Entfernung, wie so mein Leben da aussah. Und ich habe auch die Fehler gesehen, ja, und habe alles mal ein bisschen anders gewichtet. Also zum Beispiel, früher hatte ich einen riesengroßen Bekanntenkreis und habe meine Freundschaft vielleicht nicht so gepflegt. Jetzt habe ich sehr ausgedünnt und pflege jetzt wirklich tiefgehende oder tiefe Bindung halt auch zu Freunden oder auch zur Familie und so weiter. Und da sowas, ja, also dass man halt mehr auf Qualität und nicht auf Quantität geachtet hat. Also mein Gefühl ist, meine Lebensqualität hat sich erhöht.
Haben Sie mit dieser Taktik Leute auch vor den Kopf gestoßen?
Ja. Da habe ich mich dann doch nicht verbessert. Ich bin schon so jemand, der ein bisschen konfliktscheu ist, da arbeite ich dran. Aber das weiß ich, ja. Das sieht man immer dran, wenn sie einem nicht mehr folgen.
Jörg Armbruster war als ARD-Korrespondent Zeitzeuge der arabischen Revolution. Als Auslandskorrespondent berichtete er gerade in der Tagesschau, als während der Live-Einblendung der Rücktritt des ägyptischen Präsidenten Mubarak bekannt wurde und plötzlich aufkommende Jubelschreie vom Balkon zu hören waren. Das ist nur ein besonderes Erlebnis des ehemaligen Auslandskorrespondenten. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete Jörg Armbruster darüber, was sich für den Nahen und Mittleren Osten durch den neuen US-Präsidenten alles ändern wird.
Also was Saudi-Arabien angeht, werden die USA, wenn ich jetzt die Erklärung von Biden richtig verstanden habe, einen neuen Kurs einschwenken. Denn Trump mit seinem Schwiegersohn Kushner hat ja eine bedingungslose Unterstützung Saudi-Arabien und besonders dem jungen Kronprinzen Mohammed bin Salman zugesagt und ihn gefördert. Vor allen Dingen, weil eben Saudi-Arabien im Krieg in Jemen engagiert war und diesen Krieg haben auch die USA mit zu verantworten und gleichzeitig aber auch als Frontstaat gegen den Iran unterstützt. Und auch da wird sich hoffentlich einiges ändern, denn auch Biden hat angekündigt, er will zumindest versuchen, das Atomabkommen mit dem Iran, das Trump aufgekündigt hat, wiederzubeleben. Ob das gelingt, habe ich meine Zweifel. Aber in diese Richtung scheint die Politik zu gehen zunächst einmal.
Zweifel deshalb, weil die Iraner ja schon mal signalisiert haben, dass es so einfach nicht gehen
Richtig.
Wird, einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen.
Und weil sie eben auch aufrüsten und Atomanreicherungen schon in Gang gesetzt haben, die in dem Vertrag nicht vorgesehen, sogar verboten ist. Also von daher glaube ich nicht, dass der Iran so ohne weiteres wieder auf eine alte Linie umschwenkt. Zumal im Iran im Juni Präsidentenwahlen stattfinden. Und bis dahin kann der Iran im Grunde nicht auf den Westen zugehen, auf diesen Erzfeind, selbst erklärten Erzfeind.
Dann gibt's noch Israel, das ja von Trump relativ stark profitiert hat in dieser vierjährigen Amtszeit. Wird sich da unter Biden was verändern?
Israel hat das ja auch schon angedeutet, beziehungsweise Netanyahu hat es ja auch schon angedeutet, dass er einen Kurswechsel gegenüber dem Iran nicht so ohne weiteres akzeptieren wird. Was er machen kann, das weiß ich nicht. Aber er kann Störfeuer sicherlich losfeuern und gleichzeitig mit den Palästinensern. Die Palästinenser hoffen natürlich, dass jetzt mit Biden eine neue Zeit der Partnerschaft oder der Zusammenarbeit beginnt, die Netanyahu vermutlich auch nicht gefallen wird.
Wobei dieser Netanyahu ja schon seit Jahren unter Korruptionsvorwürfen steht und man auch nicht so ganz genau weiß, was da juristisch in Israel passieren wird.
Wobei man aber auch dazu sagen muss, es scheint die Wähler nicht weiter gestört zu haben. Denn Netanyahu ist bisher immer gewählt worden. Im März sind Wiederwahlen in Israel und es gibt kaum Gründe, warum Netanyahu die nicht gewinnen sollte.
Werden die Amerikaner nochmal nach Syrien reingehen?
Kann ich mir nicht vorstellen. Nein.
Warum nicht?
Nur falls der IS tatsächlich wieder erstarken würde, das deutet sich im Augenblick an, dass der IS, der angeblich besiegt war, sich wieder langsam zusammenfindet und auch im Irak Anschläge macht, dann könnte ich mir es vielleicht vorstellen, vom Irak aus vielleicht Interventionen, aber in den Krieg selber, der ja noch nicht zu Ende ist in Syrien, da werden sich die USA wohl kaum einmischen.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Sandra Zegler war 14 Jahre lang Kriminalkommissarin bei der Berliner Polizei, wo sie feststellen musste, dass sie gegen Stalking wenig ausrichten kann. Sie machte sich mit einer Agentur selbstständig und setzt heute vor allem auf Prävention. Stalking ist ein gesellschaftliches Problem, doch nur bei einem von 100 Fällen kommt es vor Gericht zu einer Verurteilung.
Auf der einen Seite ist Stalking so ein hochpsychologisches Phänomen, dass es manchmal sehr schwer auch mit objektiven Tatsachen greifbar ist. Das heißt, manchmal fehlt es wirklich auch an Beweislast bei Gericht, sodass die Richter am Ende nicht richtig verurteilen können. Dann haben wir es oft auch damit zu tun, dass die Betroffenen selbst manchmal so belastet sind, dass sie selbst auch gar nicht so richtig klar und deutlich kommunizieren können, dann auch beim Gericht, was denn wirklich alles konkret passiert ist, dass sie selber manchmal Dinge durcheinander bringen. Das ist manchmal sehr schwierig. Da empfehle ich immer unbedingt ein Stalking-Tagebuch zu führen, um da auch den Überblick zu behalten. Und wir haben es auf der anderen Seite auch damit zu tun, dass einfach auch die Hürden des Gesetzes sehr hoch sind.
Jetzt möchte die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht in Kürze einen Gesetzentwurf zum Thema Stalking vorlegen. Und demnach sollen künftig die Belästigungen durch einen Stalker im Strafgesetzbuch nicht mehr als beharrlich umschrieben werden, sondern als wiederholt. Also mein erster Gedanke ist da, ersetzt da nicht einen Begriff den anderen?
Ja, als rechtlicher Laie kann man das genauso verstehen. Wir haben aber tatsächlich bei der Beharrlichkeit die Schwierigkeit, dass das eine sehr hohe rechtliche Hürde ist. Also beharrlich heißt eben nicht nur, ich mache das 1, 2, 3 Mal, sondern es muss wirklich nachgewiesen sein, dass es in einer Intensität immer wieder passiert, dass es eben am Ende auch Schaden verursacht. Und da ist die Hürde tatsächlich sehr hoch. Und wenn wir sagen, wiederholt, dann sprechen wir ja allein schon dadurch, also wenn wir sagen, wiederholt 2, 3, 4, 5 Mal, also da würde die Hürde tatsächlich schon mal ein bisschen runtergesetzt werden.
Lässt sich wiederholt definieren? Ist das dann klar definiert, dass man sagt 3-mal, 5-mal, 10-mal?
Das ist genau die Frage. Aktuell wissen wir das noch nicht, weil wir sprechen jetzt erstmal nur über erste Ideen. Der Gesetzentwurf ist meines Erachtens noch gar nicht da. Deswegen können wir noch gar nicht wissen, was genau, welche Worte werden genau verwendet und was bedeuten sie.
Wobei auch die Frage gestellt wird, ob das Strafgesetzbuch der richtige Hebel ist, weil es andere Möglichkeiten gäbe, zum Beispiel das Gewaltschutzgesetz. Welche Möglichkeiten habe ich da?
Das Gewaltschutzgesetz, hier habe ich die Möglichkeit, ein sogenanntes Kontaktverbot zu erwirken. Das heißt, hier kann ich zum Gericht gehen und beantragen, dass ich nicht mehr belästigt werden darf. Und dann darf sich der oder die Täterin auf 500 Meter mir nicht mehr nähern, meinem Wohnort nicht, meinem Arbeitsplatz nicht und darf auch dritte Personen nicht mehr kontaktieren. Wenn dagegen verstoßen wird, dann werden Geldstrafen erhoben und wenn die nicht bezahlt werden, kann eine Ersatzhaft anstehen. Also das ist schon ein sehr wirksames Mittel.
Sandra Zegler hat sich mit einer Agentur zur Stalkingbekämpfung selbstständig gemacht. 14 Jahre war sie zuvor Kriminalkommissarin bei der Berliner Polizei und hat viele Abgründe unserer Gesellschaft gesehen. Gegen Stalking lässt sich häufig wenig ausrichten. Wir haben eben schon gehört, dass 19.000 bis 20.000 Fälle jedes Jahr vor Gericht landen, die Dunkelziffer allerdings sehr viel höher ist. Wie verhält es sich mit den Geschlechtern beim Stalking? Zu 80% sind es Männer, sagt Sandra Zegler. Und wie unterscheidet sich das Stalking?
Also ich habe den Eindruck, dass wenn Frauen stalken, dass es auch sehr unangenehm ist, aber dass es sehr häufig nicht diese Art von Bedrohlichkeit erreicht, wie das eben im umgedrehten Geschlechterverhältnis ist. Bei Frauen, wenn sie gestalkt werden, geht es viel schneller auch mal in die Bedrohlichkeit und bei Männern kann das als Täter sehr schnell auch in die Aggressivität gehen. Und da haben wir dann auch wieder diese bedrohliche Situation, dass die Frauen sagen, also für mich ist es auf jeden Fall Stalking und der Leidensdruck ist auch sehr hoch.
Wie häufig ist es der Fall, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin Stalker oder Stalkerin sind?
Das kommt auch sehr häufig vor. Ich würde mal sagen, das sind 50-80% aller Fälle sogar. Wir wissen es immer nicht ganz genau, weil wir gerade beim Stalking auch davon sprechen, dass wir ein sehr geringes Hellfeld haben und ein sehr großes Dunkelfeld. Wir sprechen in Deutschland ungefähr von 19.000 bis 20.000 Fällen im Jahr in Deutschland, die zur Anzeige gebracht werden. Wir können aber davon ausgehen, dass 600.000 bis 800.000 Fälle tatsächlich stattfinden. Ja. Das heißt, vieles ist im Dunkelfeld verborgen und wir wissen es eigentlich gar nicht genau.
Haben Sie eine Erklärung finden können, warum es nicht öffentlich wird?
Meine persönliche Erklärung liegt erstmal wirklich im Erkennen. Viele Menschen, mit denen ich spreche, die sagen wirklich, ich glaube, ich wurde auch mal gestalkt, aber mir ist es jetzt erst klar geworden. Also Stalking ist eben nicht die eine unverwechselbare Handlung, wie wir es bei der Körperverletzung sehen. Da wird eben einmal geschlagen und wir sehen hinterher das blaue Auge. Es ist eindeutig. Das haben wir beim Stalking eben nicht. Es ist so psychologisch, es hat mit Manipulation zu tun und es kann über so viele Handlungen ausgeführt werden, dass es wirklich erstmal auch schwer zu erkennen ist.
Wenn Sie jetzt sagen, ach, ich habe viele getroffen, die sagen, ach, ich glaube, ich wurde auch mal gestalkt, aber jetzt wird es mir erst bewusst. Dann könnte man ja genauso argumentieren, ach, so schlimm kann es dann ja auch gar nicht gewesen sein.
Leider nein. Wenn diese Menschen das reflektieren, dann haben sie es eben genau deshalb zur Seite gepackt, weil es sie so stark belastet hat. Weil sie wirklich sagen, es hat mein Leben massiv beeinflusst. Ich habe einen sehr starken Leidensdruck gehabt. Ich habe ganz, ganz lange Zeit keine Partnerschaft mehr eingehen können, weil ich innerlich so erschüttert war, dass ich wirklich große Vertrauensprobleme hatte und ich habe tatsächlich auch ganz andere Schäden noch in Kauf nehmen müssen. Und von daher würde ich schon sagen, also es fehlt in vielen Fällen eher am Bewusstsein. Der Schaden ist leider sehr groß.
Jetzt heißt es über Sie, Sie legen sich mit den Tätern an. Wie sieht das denn aus?
Hört sich ja sehr martialisch an. Also körperliche Gewalt spielt dabei natürlich keine Rolle, das ist ganz klar. Im Grundsatz ist ganz viel meiner Arbeit erstmal wirklich auf der Psychologie begründet. Wir gucken uns kriminalpsychologisch an, was genau findet hier im Einzelfall statt und schauen dann, wenn wir den Fall und auch so ein bisschen den Täter verstanden haben, welche Gegenmaßnahmen können jetzt hier wirksam sein. Wir haben es leider mit vielen Tätern zu tun, die kein Unrechtsbewusstsein haben, die sich nicht in ihre Opfer einfühlen können, die erfassen gar nicht, welches Leid sie verursachen und wir können sie oft über den Verstand nicht erreichen.
Das macht es umso schwieriger.
Das macht es schwierig und deshalb müssen wir natürlich auch mit harten Bandagen kämpfen. Wir müssen also gucken, welche rechtlichen Möglichkeiten sind gegeben und welche klaren Signale können in Richtung des Täters oder der Täterin gesendet werden.
10 Jahre lang begleitete der Fotograf Daniel Biskup die Love Parade. Und aktuell zur Pandemie veröffentlicht er jeden Tag ein Corona-Foto. Langzeitbeobachtungen sind eine fotografische Leidenschaft von Daniel Biskup. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete Daniel Biskup über seine Corona-Fotoreihe.
Es ist eine große Sammlung mittlerweile geworden von unterschiedlichen Alltagssituationen, die mir begegnen. Also ich fahre wirklich durchs Land, über kleine Dörfer, in große Städte. Und in jeder Stadt finde ich etwas. Und das ist eigentlich das Spannende, weil ich am Vormittag nicht weiß, was abends passiert. Und das ist, ja, was mich auch antreibt, das zu dokumentieren. Weil Sie sehen ja, das, was ich vorhin erzählt habe, dieses Schild in Stuttgart, das ist ja schon vorbei.
Ja, klar. Was mir besonders gut gefallen hat, ich weiß gar nicht, wo das entstanden ist, ein Schild in einem Schaufenster, Schokolade statt Klopapier.
Ja, das gab es im ersten Lockdown. Da ist das Thema Klopapier von manchen Bäckern aufgegriffen worden. Die haben dann Toilettenpapier, Marmorkuchen gebacken. Aha. Man hat damit Werbung gemacht. Also das ist, man sieht ja, wie schnell das vergeht. Das ist, im zweiten Lockdown ist das kein Thema mehr. Aber im ersten war das sehr oft zu sehen.
Und dann viele letztlich doch befremdliche Bilder von Ärzten und Schwestern und Pflegern in Krankenhäusern, in Covid- oder auf Covid-Stationen, die aussehen wie Astronauten nach der Rückkehr aus dem All.
Das ist auch ein Teil der Pandemie und für unsere Augen war das zunächst mal völlig fremd. Aber ich habe das in unterschiedlichen Teststellen erlebt, in Apotheken. Es gibt ja manche Apotheken, die jetzt auch selber testen, dass dann irgendwelche Nebenzimmer mit Zellophan ausgekleidet werden und dann hat man so spacige Testcenter.
Aha. Wo ist das Foto mit den übereinander gestapelten Särgen entstanden?
Das ist in Meißen vor einigen Wochen entstanden und Sachsen ist ja im zweiten Lockdown zum Hotspot geworden und das ist eine Reaktion gewesen auf diese Ausbreitung.
Haben Sie auch Fotos auf Querdenker-Demonstrationen gemacht?
Ich habe auch viele Fotos auf Querdenker-Demos gemacht, aber ich poste immer nur ein Foto am Tag und dann ist das in der Summe jetzt nicht so viel. Aber ich habe das alles erlebt und das war auch interessant zu sehen, wie von Leipzig bis Eichach in Bayern sehr unterschiedliche Leute auf die Straße gehen, von denen man es gar nicht glaubt, dass sie bei solchen Demonstrationen unterwegs sind.
Zum Beispiel?
Ich habe eine Erfahrung gemacht, dass also bei vielen Querdenker-Demos viele besorgte Bürger sind, die wirklich zum Teil sich fragen, warum ist das so? Aber es gab auch eine komische Mischung, weil es gab auch viele Rechte. Und dann fand ich es ein bisschen komisch, dass viele, die Veganer sind oder sich der Natur zugehörig fühlen oder eigentlich für Menschenrechte einstehen, dann auf einmal eine Koalition mit anderen Gruppen zustande bringen. Und das hat mich dann schon überrascht.
Haben Sie mit denen gesprochen?
Ich habe mit vielen gesprochen. Und
haben Sie eine Erklärung gefunden für dieses Verhalten?
Ich glaube einfach, dass viele Menschen denken, dass wir praktisch Glück gepachtet haben und dass es so funktionieren muss, wie es immer funktioniert. Aber das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie sich mit der Geschichte Deutschland beschäftigt, der letzten 150 Jahre, wir haben ja jetzt 150 Jahre Deutschland in der Form, in der wir zusammenleben, dann sehen Sie, dass es da schon viele Katastrophen gab und da ist die Pandemie für viele natürlich ein harter Einschnitt. Aber eine Tante, die jetzt in Lübeck zuhört mit 87 Jahren, sagt, besser das als Bomben. Und da kann ich ja nur beipflichten.
Die Pandemie in Bildern festhalten, das macht der Fotograf Daniel Biskup und stellt seit fast einem Jahr jeden Tag eine seiner fotografischen Corona-Beobachtungen ins Internet. Politik und Menschen interessieren ihn besonders. So hat er zum Beispiel Helmut Kohl bei privaten und offiziellen Anlässen begleitet. Er machte Fotos von Gorbatschow und Putin. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete Daniel Biskup von seiner Begegnung mit Barack Obama.
Er ist wirklich jemand, der in dem Augenblick, wo man ihn trifft, jemand so behandelt, als wäre er jetzt der wichtigste Mensch dieser Welt. Aber das hat er auch mit Macron gemeinsam. Das ist sehr interessant. Offen, freundlich, herzlich. Ja, aber ich glaube, das muss man mitbringen, sonst wird man nicht Präsident. Also, ja, und da muss ich gleich zu Trump kommen. Auch Trump kann das, auch wenn man es nicht glauben kann. Aber seine Zielgruppe hat er so erreicht. Er ist nicht nur der brutale Pressekonferenzen-Sprenger, sondern er kann auch umgänglich und freundlich
den
sein.
Den haben Sie wenige Tage vor seiner Intronisierung.
Genau, zwei Tage bevor er Präsident wurde, in New York in seinem Büro. Aber man muss natürlich sagen, wenn Sie die Leute treffen, dann treffen Sie ja nicht vor der Tür, sondern die laden Sie ja ein. Man ist ja bei denen im Büro oder im Hotelzimmer und dann sind Sie ja eh anders. Das darf man ja nicht vergessen. Die sind freundlich, weil sie ja auch was wollen. Sie wollen ein Foto.
Ein gutes Foto.
Ein gutes Foto, ja.
Und sie wissen, wenn sie ein gutes Foto kriegen wollen, dürfen sie den Fotografen nicht schlecht behandeln.
Ja, das sollte man nicht tun. Also man, letztlich muss man als Fotograf auch Launen von Menschen aushalten. Das gehört zur Jobbetreibung dazu. Aber eigentlich ist das sehr selten. Die meisten Leute sind umgänglich. Man kann mit denen gut zusammenarbeiten.
Wie ist es bei Frau Merkel? Das ist, glaube ich, eine der Menschen, die Sie mit am häufigsten fotografiert haben im Laufe der vielen Jahre?
Ja, ich habe sie seit 1990 bis heute immer wieder fotografiert. Angela Merkel weiß, das gehört zu der Jobbeschreibung dazu. Ja. Also macht sie das, aber sie macht das, glaube ich, nicht mit sehr viel Ausdauer. Sondern es muss wirklich nach ein, zwei Minuten vorbei sein.
Das private Bild der Frau Merkel, das Sie zumindest ansatzweise erleben durften, stimmt das überein mit dem öffentlichen Bild?
Also die ist privat vielleicht manchmal lustiger als in der Öffentlichkeit.
Na, in der Öffentlichkeit ist sie eigentlich eher nie lustig.
Ja, sie kann auch manchmal, wenn sie manche Pressekonferenzen, ich sehe das ja bei meinen Töchtern, die kann schon mal auch bei Pressekonferenzen lustige oder interessante und witzige Kommentare abgeben. Und die sind jetzt bei 13-, 14-Jährigen, sind die cool.
Ist sie zur Selbstironie fähig?
Ja.
Ja?
Bestimmt.
Stimmt eigentlich die Geschichte, die immer kolportiert wird, dass sie bestimmte Leute wunderbar nachmachen kann?
Das stimmt.
Wen zum Beispiel?
Stoiber.
Helmut Kohl ist derjenige, den Sie mit am häufigsten fotografiert haben. Würden Sie sagen, da ist auch eine persönliche Verbindung entstanden?
Diese 20 Jahre, die ich mit ihm unterwegs war, natürlich ist da eine persönliche Beziehung entstanden. Ich hatte das Glück, dass er auch mal eine Ausstellung von mir eröffnet hat. Ich habe ja seine Hochzeit mit Maike Kohl-Richter fotografiert. Da gibt es ja eine gewisse Nähe. Wichtig ist ja auch, dass man in dieser Nähe auch eine gewisse Distanz hält. Also das sind ja so beide Bereiche, die nicht unwichtig sind.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Professor Gustav Dobosch weiß, was Stress bedeutet, denn den erforscht er seit mehr als 20 Jahren. Er ist Direktor der Klinik für Naturheilkunde in Essen und hier wird Schulmedizin mit Naturheilkunde kombiniert. Gerade sind besonders viele Patienten mit Stresssymptomen durch die Corona-Pandemie in der Klinik. Dabei geht es erstmal darum, dem seelischen Stress auf die Spur zu kommen. Wie das wissenschaftlich gelingt, das hat Gustav Dobosch in SWRs Leute erklärt.
Das ist natürlich ein Riesenthema. Da geht es um die Salutogenese. Das ist ein israelischer Wissenschaftler, Aaron Antonovsky, hat dieses Modell erarbeitet. Er hat 300 jüdische Frauen befragt, untersucht, die alle im Konzentrationslager waren, und hat dabei festgestellt, dass es 100 Frauen gab, die offensichtlich nicht hinterher seelisch zerstört waren. Also die es irgendwie relativ gut überstanden hatten, und hat diese Frauen dann weiter untersucht und hat daraus das Modell der sogenannten Salutogenese entwickelt. Das heißt, dass es bestimmte Faktoren gibt, neben der Genetik natürlich, die entscheidend sind, wie gut man Stresssituationen überstehen kann.
Welche Faktoren sind das?
Das heißt, es ist wichtig, dass man in eine Situation versteht, dass man das Gefühl hat, man ist in der Lage, sie zu meistern. Und der dritte Faktor ist die Sinngebung. Man muss einen Sinn darin sehen. Und alles zusammen heißt dann Sense of Coherence oder Kohärenzsinn. Und das ist ganz relevant für die Entwicklung der sogenannten Resilienz.
Sie beschreiben da in Ihrem Buch auch die Erfahrungen von Viktor Frankl. Das ist ganz spannend zu lesen. Und Sie empfehlen dann ein 8-Wochen-Training. 8-Wochen-Training gibt es in ganz vielen Bereichen. Achtsamkeitstraining beispielsweise verläuft auch über 8 Wochen. Empfehlungen zur Meditation verlaufen auch über 8 Wochen. Warum braucht unser Gehirn diesen Zeitraum von 8 Wochen, um sich in irgendeiner Form auf etwas einzustellen?
Ja, wir tricksen quasi unser Gehirn so ein bisschen aus. Und zwar braucht das Gehirn etwa 50 Wiederholungen, 40 bis 50 Wiederholungen, um zu realisieren, dass man es wirklich ernst meint. Wie mit dem Zähneputzen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nur einmal pro Woche Zähne putzen würden, dann hätten Sie morgens nicht das Gefühl, mir fehlt was, wenn Sie nicht Zähne geputzt haben. Aber wenn Sie das regelmäßig machen, dann fühlen Sie sich irgendwie komisch, wenn Sie keine Zähne putzen. Und so ähnliches ist es mit diesen ganzen Verfahren, die unterrichtet werden. Da ist es auch wichtig, dass man wirklich das subkutan verinnerlicht, um es dann auch tatsächlich langfristig durchzuführen. Und es dauert eben 8 Wochen.
Ich kann mich erinnern, Sie haben beim letzten Mal gesagt, für Sie gehört Meditation dazu, wie das Zähneputzen im Alltag. Was war denn schwierig? Was war für Sie eine Herausforderung am Anfang?
Für mich war schwierig, am Anfang rauszufinden, wann ich das machen soll. Und jetzt habe ich rausgefunden, ich stehe auf und fange gleich an zu meditieren. Also ohne duschen und dusche mich erst danach. Das war für mich der beste Weg. Andere meditieren abends vorm Schlafen gehen oder wenn sie von der Arbeit kommen. Das ist ganz individuell unterschiedlich. Aber jetzt habe ich etwas anderes, wo ich ein ähnliches Gefühl habe, wenn ich es nicht gemacht habe. Und zwar gehe ich jetzt jeden Tag 10.000 Schritte. Und wenn ich jetzt nicht gegangen bin einen Tag, habe ich auch das Gefühl, wie so ein Rennpferd, mir fehlt was.
Seit mehr als 20 Jahren behandelt Professor Gustav Dobosch Menschen mit Stresssymptomen und achtet dabei auf eine Kombination aus der Schulmedizin und der Naturheilkunde. Mehr als 40.000 Patienten wurde in den Kliniken Essen-Mitte so geholfen. Studiert hat Gustav Dobosch in Freiburg und in SWNs Leute erinnerte er sich, was sich in den vergangenen Jahrzehnten in der Naturheilkunde getan hat.
Unvorstellbar, was sich verändert hat in den letzten 30 Jahren bezüglich der Ernährung. Also damals galt noch, man muss Fleisch essen, Kohlenhydrate und Fett möglichst wenig. Dann gab es noch Vitamine, aber was weiß ich, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe oder bestimmte Formen von Proteinen oder sowas. Darauf hat man damals noch nicht so geachtet und es kam es alles erst unter anderem durch Klaus Leitzmann, dem letztendlich geistigen Vater der Vollwerternährung aus Gießen und auch durch Harvard, also durch Walter Willett, quasi dem bekanntesten Ernährungsepidemiologen weltweit, hat sich quasi rauskristallisiert, dass die Ernährung doch eine andere Rolle spielt und dass ganz bestimmte Nahrungsmittel, unter anderem eben Pflanzeninhaltsstoffe, eine ganz wichtige Rolle spielen.
Sie wurden dann zu einem Pionier der Naturheilkunde. Sie haben nach Freiburg noch ein Jahr in China angeschlossen. Was hat Sie nach China gezogen?
Ja, ich hatte in Freiburg, das waren
83 waren Sie in China.
Genau, 1982 habe ich auf einer Party eine junge Frau kennengelernt, in die ich mich verliebt hatte. Und nach vielen Versuchen hat sie mich erhört, hat mir dann aber nach ein paar Wochen mitgeteilt, dass sie jetzt ein Stipendium nach China hat, um 2 Jahre nach China zu gehen. Und dann hatten wir kurzerhand entschlossen, dass ich sie begleite und ist heute meine Frau.
Sie haben in China dann Akupunktur gelernt, vielleicht ja sogar gemeinsam. Was ist das für eine Erfahrung gewesen? Denn Akupunktur hat ja in der Naturheilkunde inzwischen auch einen großen Stellenwert.
Also ich war gar kein Anhänger der Akupunktur. Damals war die einzige Möglichkeit, ein Visum zu bekommen. Das war 1983.
Sie haben das als Schleichweg benutzt.
Ja, das war kurz nach der Kulturrevolution und alle hatten noch die Mao-Bibel irgendwo versteckt. Und am Anfang war ich eher skeptisch, aber dann fand ich es ganz spannend. Als ich dann die Entwicklungen der Patienten gesehen habe, die Chinesen arbeiten ja viel schneller, chinesischer Arzt akupunktiert auf einmal 10 Leute, das zack, 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 in 5 Minuten ist dann einer fertig. Bei uns dauert das viel länger. Das heißt, ich habe sehr viele Patienten innerhalb kurzer Zeit gesehen und war überrascht, wie sehr die sich bessern. Ich hatte auch Chinesisch damals gelernt, habe zumindest so einfache Konversationen führen können und kam dann zurück nach Deutschland. In Deutschland war das damals noch sehr wenig verbreitet. Es gab, glaube ich, 11 Ärzte, die dann so eine vergleichbare Ausbildung hatten. Und ich habe dann erst noch meine universitäre Ausbildung beendet, habe mich habilitiert, war dann noch mehrere Jahre in den USA. Und jetzt spielt natürlich Akupunktur eine ganz wichtige Rolle, vor allem deswegen, weil Akupunktur das am besten untersuchte komplementäre Verfahren ist. Es gibt über 6.000 Studien mittlerweile zum Thema Akupunktur und es gibt viele Leitlinien, in denen die Akupunktur verankert ist.
Dennoch gibt es viele Menschen, die sagen, ja, auf Akupunktur springe ich überhaupt nicht an. Woran liegt das? Haben Sie das ergründen können?
Auch manche haben eine Nadelphobie. Manche halten es für Humbug. Die ursprünglichen Theorien, Hypothesen, die sind natürlich mit einem wissenschaftlichen Denken nur ansatzweise vereinbar, meistens überhaupt nicht. Aber interessanterweise jetzt zum Beispiel diese Theorie von den Meridianen, die gibt es natürlich nicht in Wahrheit. Aber wenn ich Patienten an einer bestimmten Stelle akupunktiere, beschreiben die häufig Gefühle entlang des Körpers, die diesem fiktiven Meridian entsprechen. Von daher kann man schon nachvollziehen, wie diese Idee der Meridiane zustande kam.
Was der gestressten Seele hilft, die Sendungen, wie Sie alle Sendungen auch abrufen können, natürlich jederzeit über swr1.de und die ARD Mediathek.
Eins gehört. SWR 1.